Herzlich willkommen zu den Menschen im Porträt Spezial. Heute mit Österreichs erfolgreichsten Olympiasportler Felix Gottwald. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf.
Du bist jetzt seit vielen Jahren bekannt als erfolgreicher Sportler, als der erfolgreichste Olympiasportler Österreichs. Was war dich davor, also die ersten Kindheitserinnerungen?
Was sind die ersten Kindheitserinnerungen? Ich habe jetzt zufällig diese 100 Jahre olympische Wintersportgeschichte geschaut. Und da steigt man dann schon ein, wo man das erste Mal Winterspiele vor dem Fernseher mitgekriegt hat. Aber Kindheitserinnerungen sind einfach ein junger Felix, der sich den ganzen Tag bewegen wollte und die unterschiedlichsten Sachen ausprobiert hat. Wohl wissend, dass der Weg eigentlich vorgezeichnet war und ich das Glück gehabt habe, dass ich doch den eigenen Weg nicht nur gehen wollte, sondern auch gehen durfte. Und dass mir der eigene Weg auch zutraut worden ist. Und von dem her ist es aufgewachsen im Pinzgau, in Zell am See. Viel Schnee, auch damals schon Winter mit weniger Schnee. Sonntag war immer Familienskitag. Mittag hat es immer gegeben, ein Schnitzel. Und dann war relativ schnell der Weg ins Skigymnasium, wo man dann nur noch spartanisch heimgekommen ist eigentlich. Und dann hat man das Zuhause genutzt, um sich zu erholen, um irgendwie ganz viel zu essen und Abwechslung zum Internat zu essen zu haben. Und das sind die Kindheitserinnerungen. Also unvergleichlich, einzigartig und möchte keinen Tag missen.
Du hast gemeint, der Weg war vorgezeichnet. Inwiefern?
Naja, mein Papa hat 30 Jahre Renault-Werkstatt gehabt, also Autowerkstatt. Und da war klar, dass wenn der Sohnemann schon auch Felix Gottwald heißt, dann ist klar, dass der Sohnemann das einmal übernehmen wird. Ich habe es wirklich ausprobiert auf eine Art und Weise, mit blauer Montur, mit Werkzeugwagerl in allen Größen. Aber ich habe festgestellt, das ist nichts für mich. Also ich habe allein schon den Dreck unter die Fingernägel und die Schmier. Das war nichts für mich und habe dann weiter andere Sachen ausprobiert und habe dann irgendwann den Mut einfach gehabt, dass ich so, Papa möchte auf jeden Fall mit dein Geschäft übernehmen. Und habe dann einen Alternativvorschlag gemacht, der gar nicht so wahrgenommen worden ist. Er hat natürlich Konsequenzen gehabt in Sachen nächster Schritt, nächste Schule, da war das Skigymnasium dann. Das war der Deal, dass man sagt, falls das nichts wird, hat man Zeit des Standbein mit der Matura. Nicht wissen, dass du nur mit der Matura auch nichts hast. Also von dem her war der Weg sicher anders geplant, aber Hut ab vor der Entscheidung von meinen Eltern, dass sie uns diesen Freiraum gegeben haben, wirklich den eigenen Weg zu gehen. Und da ist man natürlich heute als Elternteil gefordert und gespannt, welche Berufsvorschläge da wieder zu erkennen werden.
Wann war so zum ersten Mal die Berührung mit Schnee, mit Ski? Mit Skifahren, so der erste Kontakt mit dem?
Also da gibt's schon Fotos. Also bei uns hat man ganz normal, glaube ich, irgendwann im Kindergarten bist du irgendwann einmal auf sowas Ähnliches wie Ski gestanden mit Schuhe und Riemen und wie es halt damals gegeben hat. Und dann ist der Klassiker, dass du halt Schulskikurse und das hat mich nicht immer gefreut, muss ich sagen. Also mir war das oft auch da. Es war ja mühsam auch. Damals bist du lang angestanden bei den Liften. Kloge war immer ein Horror. So viel ausziehen, damit du überhaupt das aufs Klo schaffst. Aber es war einfach normal. Also Skifahren, Bewegung, vor allem die Bewegung draußen in der Natur, das war ganz normal. Und wir haben auch keine Alternative gehabt. Das war eigentlich das größte Geschenk wahrscheinlich damals.
Stimmt, ja. Und wann hast du zum ersten Mal dann die Begeisterung, die Faszination gespürt? Am Anfang waren die Bretteln eher noch ein bisschen stressig, aber wann warst du zum ersten Mal wann hast du quasi Klick gemacht?
Das Skifahren per se hat mir schon gefallen, aber das Storyfahren hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Also das hat mich eher, ich habe das Gefühl gehabt, beschränkt mich eigentlich ein, in dem, was ich tun will. Und dann habe ich einfach weitergesucht im Sinne, welcher Sportart. Weil irgendwie, Sport war schon meins, aber ich habe noch keine Ahnung gehabt, welcher Sportart da jetzt die meinige sein wird. Und dann habe ich in der Schule einmal Langlauf angefangen. Dann war der Skiclub Saalfelden naheliegend, weil da ganz in der Nähe war das Haus von meinen Großeltern. Und dann habe ich Skispringen ausprobiert und habe gedacht, boah, das ist schon was Cooles. Und die Kombination dann aus Langlaufen und Skispringen, das hat es irgendwie dann so geschmeidig ergeben mit ein bisschen einer Einladung von meinem Turnprofessor, der da schon gesagt hat, das war eigentlich genau dein Sportart. Und dann haben wir gedacht, dann probiere ich doch das aus. Und erst danach bin ich draufgekommen, dass das eine eigene Sparte ist, eine eigene Sparte auch im Skigymnasium. dass da die zwei Optionen gibt. Sport, ja, Sport mit Beruf oder Sport mit Schule. Und so ist irgendwie der Weg dann eins ins andere gekommen.
Wie ging es dann weiter? Dann ging es quasi ins Skigymnasium und was dann gleich dort voll erfolgreich durchgestartet hat. Wie kann man sich das vorstellen, die Anfänge im Skigymnasium?
Also ziemlich das Gegenteil. Also ich bin mit Ach und Krach genommen worden in dem Skigymnasium. Das ist einerseits daran gelegen, dass der Jahrgang ein sehr starker Jahrgang war und die Plätze immer begrenzt sind. Die begrenzen sich einfach auf einen Trainingsbus und da war Gott sei Dank dieser Platz zwischen Vorersitz und Beifahrersitz war noch frei und das war dann mein Platz, der halt gnädigerweise noch übrig geblieben ist. Und dann war die relativ klare und schnelle Diagnose, dass es nichts bringt seitens des damaligen Trainers.
Es bringt nichts bei dir.
Also es macht überhaupt, also schulisch war ich schlecht, da habe ich auch kein Geheimnis draus gemacht. Also war schulisch, beim ersten Elternsprechtag hat es diese berühmte Aussage gegeben, Frau Gottwald, ihr Sohn ist schulischer Pfeifen und sportlich macht das überhaupt keinen Sinn. Und das war quasi der Start. Und da muss ich sagen, war schon die Möglichkeit, dass das Projekt beendet wird, bevor es beginnt. Weil wenn die Eltern mehr an Trainer vertrauen wie mir, dann war es das. Weil ich kann den Stand damals nicht selber finanzieren. Da bist du einfach abhängig, dass die 4.000 Schilling damals waren das, glaube ich, im Monat.
Im Monat?
Im Monat, dass die gezahlt werden. Und sie haben mir nicht nur vertraut, sondern sie haben mir das zugetraut. Und sie haben mich schon gefragt, willst du das wirklich machen, auch unter den Voraussetzungen. Und ich habe das als Anlass genommen, nochmal hinzuspüren, wie ich das wirklich machen. Auch wenn kein Mensch an die klappt und wenn das mitunter ein langer Weg wird und die etwaige Früchte spät erst zum Ernten sein werden. Ich so, das will ich machen. Also ich möchte es zumindest ernsthaft ausprobiert haben, dass ich sagen kann, ich habe es probiert. Und das habe ich tun dürfen und dann ist die Reise weitergehen und triffst du kriegst du andere Trainer, anderes Umfeld, gehst einen Schritt nach anderen. Also das ist viel Versuch und Irrtum und viel Üben. Und das bin ich eigentlich, also das freut mich wirklich, dass ich mir diese Begeisterung fürs Üben einfach erhalten habe. Und das fasziniert mich bis heute.
Aber wenn es geheißen hat, es macht sportlich keinen Sinn, wie hast du es denn trotzdem geschafft? Hat der Trainer sich einfach geirrt oder hast du nur mit Disziplin ausgeglichen?
Nein, es braucht immer ganz viele Puzzleteile, die zusammenpassen, aber es ist einfach meines Erachtens grob fahrlässig, dass man nach 6 Wochen, 7 Wochen Übungszeit ein Urteil abgibt, das quasi lebenslange Folgewirkungen haben. Und das war halt damals schon so ein bisschen der Zugang, auch wie man mit Talenten umgeht. Und leider Gottes sind viele Sportler, die weit mehr talentierter gewesen sind, wie ich dann auch frühzeitig abgebogen haben, was anderes gemacht. Und ich habe es einfach nicht ausreden lassen. Also ich habe einfach nicht eingesehen, warum wer von außen, der mich jetzt erst ein paar Wochen kennt, beurteilen soll, ob das Sinn macht oder nicht. Also das hat sich, da habe ich einfach einen Knoten gehabt in meinem Gehirn und mir gedacht, wie soll sich das ausgehen? Also wie soll der wissen, was für mich Sinn macht? Wenn ich das gern tue und wenn ich erst jetzt üben anfange, dann ist ja logisch, dass ich noch nicht gut sein kann. Und dann gesagt, ich möchte es einfach weiter üben. Und dann habe ich weitergeübt und dann, ja, gibt es ja die unterschiedlichen Kader im Skiverband. Da habe ich den C-Kader auslassen, bin dann damals, glaube ich, direkt im B-Kader und von dort eigentlich mehr oder weniger direkt in die Nationalmannschaft gekommen. Und dann geht das Verlieren weiter. In Wahrheit ist es ist kein Leidensweg, sondern es ist einfach ein super langer Erfahrungsweg. Und du gehst durch viele Talsohlen durch und wenn du lang genug dabei bleibst, kannst du die Talsohlen lernen zu nützen, dass du Schwung holst und dass er dann auch was abwirft. Und abwerfen ist immer so sinnbildlich von außen, glaube ich, müssen dann rein die Siege, die Medaillen. Aber das, was eigentlich bleibt, ist schon die Reise. Der Erkenntnisweg, die Qualität dieser Zeit, die wir gehabt haben. Die gute Zeit, die man miteinander im Team gehabt hat. Und das bleibt unvergessen.
Was war so in der Zeit dann quasi, der Trainer hat gemeint, sportlich macht es keinen Sinn, du bist dran geblieben, hast die Begeisterung gespürt, in dich hineingespürt, in dich und in deine Vision und in deine Emotionen. Wie ging es dann weiter quasi nach diesen ersten Wochen und Monaten am Skigymnasium?
Naja, man übt einfach weiter und man stellt einfach fest, wo man Defizite hat, was man ganz gut kann und kriegt immer mehr Gefühl, was es einfach braucht. Und das war damals völlig logisch, dass du als junger Bub mal sicher mal 10 Jahre übst, damit, weil du hast ja gesehen, wer ist aktuell gut Und wie alt sind die? Dann hast du das rausrechnen können, wann du ungefähr gut werden kannst, theoretisch. Und diese Zeit hat es einfach zu, ja, musst einfach nützen. Und das ist mir eigentlich bis heute geblieben, dass ich sage, okay, was ist wirklich meins? Auf was will ich mich einlassen? Welchem Projekt will ich mich hingeben? Und das war halt im letzten Jahr dieses Buch, wo ich sage, das ist wieder was gewesen, wo ich sage, dem gebe ich mir jetzt wirklich ganz hin. Und da kannst du auch vor Ehrfurcht erstarren und sagen, boah, also es hat ja tatsächlich 17 Jahre gebraucht, vom ersten Buch bis zu dem Buch. Und das war aber jetzt nicht, weil es mir, also ich wollte immer wieder schreiben. Aber ich bin nicht dazu gekommen. Und ich habe so viele Gründe gehabt und es war echt viel zum Tun. Und jetzt habe ich gesagt, lasse ich mich nicht mehr aus. Und dann habe ich mich halt so organisiert, dass es möglich wird. Und dann ist es wieder die gleiche Erkenntnis, dass du sagst, hey, wenn dich was so begeistert, dann stehst du auf den Haufen davor und schreibst und gibst dir dem Projekt wieder hin. Und die Zeit des Entstehens ist ja so eine gute Zeit. Also du darfst ja so eine gute Zeit mit dir selber verbringen wieder, damit du im Soft bist, damit du inspiriert bleibst. Und das war Sport da wirklich das Gleiche, wie es als Buchautor ist, wie es als Unternehmer ist. Also das sind einfach so viele Überschneidungspunkte, die nicht kompliziert sind, meines Erachtens, sondern da geht es nur darum, es wieder zu tun.
Zum Buch kommen wir ausführlicher noch. Noch kurz zum Skigymnasium quasi und dann die ersten prägendsten Erfolge, wo du und auch die Eltern gemerkt haben, hey, der Felix kann das ja doch. Oder wirklich?
Was waren so die ersten Erfolge dann? Der erste prägende Misserfolg eigentlich war, glaube ich, beim ersten Schneetraining in St. Moritz damals. Da war ich einfach sehr, es war damals eine große Chance für uns, eine 90-Meter-Chanzen. Mein Sprung war äußerst unstabil zu der Zeit. Ich bin eher auf der 60-Meter-Chanzen gekupft, was eine gute Entscheidung war, aber trotzdem war mir die noch zu groß. Und da habe ich mir gleich im Knie das Seitenband, das Innenband eingerissen. Und da denkt man sich heute eigentlich nichts mehr bei der Verletzung. Aber damals hat das geheißen, 10 Tage Liga gibt, 6 Wochen Schiene. Und die erste Saison war gleich mal weg. Und das ist der Beginn. Und dann geht's halt drum, dann bist du kaderlos. Dann habe ich damals, damit du da ein bisschen dazugehörst, habe ich vom Goldberg Andreas damals die Jacken vom Jahr davor habe ich ihm abgekauft, die dann sehr preiswert wieder verkaufen habe können. Also das waren schon, es war wirklich eine harte Zeit, eine prägende Zeit, aber auch so eine gute Zeit, weil man einfach, die anderen Athleten geht es ja plus minus ähnlich. Der kommt mit einem vermeintlichen Talentevorschuss daher, ist körperlich einfach von der Entwicklung viel, viel weiter voraus und merkt dann, dass es nur die körperlichen Voraussetzungen sind es auch nicht. Also glaubt vielleicht, dass ich ein bisschen auf die Lorbeeren ausrasten kann und dann bin ich so sukzessive von rechts gekommen und habe halt die Leute wieder überholt und dann sind wir gemeinsam, die überblieben sind, sind wir halt die Reise, haben wir weitergemacht und die ersten Erfolge waren dann eigentlich im Alpencup, Juniorenweltmeisterschaften, dann so diese Einladung zum ersten Weltcup, wo ich gleich Weltcup-Punkte machen habe dürfen. Damals haben wir die ersten 15 Punkte gekriegt und dann bist du eh dabei, so im als Ersatz waren wir die Weltmeisterschaften, dann waren die ersten Weltmeisterschaften, oder 93 war ich nur Ersatzmann, 94 waren die ersten Olympischen Spiele, was ein unglaubliches Erlebnis war. Aber sportlich, glaube ich, Platz 37 und in der Mannschaft waren wir guter 8 oder so. Vermeintlich wertlos, aber auf Art und Weise die prägendsten Spiele, die mir so in Erinnerung geblieben sind. Und dann geht's weiter mit WM-Nominierung, nach Kanada geflogen, krank gewesen, wieder heimgeflogen, daheim wieder krank. Dann habe ich begonnen mit Qigong eigentlich und habe dadurch das erste Mal das Gefühl gehabt, jetzt habe ich endlich ein Werkzeug in der Hand, wo ich meine Gesundheit, meine Vitalität selber einen Einfluss drauf habe. Und das war schon so eine Weggabelung, wo ich sage, von dort weg habe ich dann mich persönlich einfach viel besser dabei gehabt auf dieser Reise. Und war auch handlungsfähig eigentlich. Sonst warst du immer so von Glück, Pech und Zufall abhängig. Und da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich eine Idee, was ich tun kann, damit ich so gesund sein kann oder die Gesundheit mitgestalten kann, neben dem Glück, das brauchst. Und da war es mir dann einfach das wert, dass ich sage, da stehe ich stundenfrei auf, wie notwendig und übe und stimme mir ein auf den Tag. Und auch das ist bis heute geblieben.
wenn du jetzt von Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen sprichst, Österreichs erfolgreichster Olympiasportler, was waren so die größten Erfolge jetzt für die, die dich nicht so gut kennen, deine Erfolge nicht so gut kennen? Was waren die größten Erfolge deiner sportlichen Karriere bis jetzt?
Ja, die größten Erfolge sind, also für den Außenstehenden ist es natürlich der Olympiasieg in Turin, die Einzelgoldmedaille, aber da sind einfach zwei Teamgoldmedaillen dazugekommen. Es waren, glaube ich, 24 Weltcup-Siege, in Summe 18 Medaillen der Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Das ist alles das, was man quasi auf die Statistiken aufheften kann. Aber die wirklichen Erfolge sind einfach, dass du dabei bleibst, dass du die Freiheit erhältst, warum du das kleine Bub angefangen hast beim Skispringen, damit du diese kindliche Begeisterung irgendwie auch mit 34 Jahren noch dabei hast, wenn du vermeintlich das letzte Großereignis irgendwie machst. Das ist der eigentliche Erfolg, wenn du von diesen endlosen Talsohlen, wenn du sagst, hey, ich werde schon einen Schwung mitnehmen irgendwie, und wenn du dich da nicht entmutigen lässt und auch wenn du vermeintlich gerade einen Lauf hast, damit du da nicht überheblich wärst und da die eigene Überheblichkeit zum Verhängnis wird. Das ist auch so eine Tugend, die, glaube ich, sehr wichtig ist, wenn du über einen langen Zeitraum nicht nur erfolgreich sein möchtest, sondern wenn du über einen langen Zeitraum eine Freude haben möchtest mit dem, was du tust. Und vor allem dann am Ende des Tages mit dir selber Freude haben möchtest. Und dann reduziert sich das ehrlicherweise wieder aufs Heute aber. Also, was ist ein langer Zeitraum? Wir wissen es nicht. Das Heute bleibt halbwegs überschaubar. Auf das können wir einen Einfluss haben. Und dem können wir uns wirklich annehmen. Und das ist bis heute die Aufgabe.
Diese Siegestraße klingt jetzt irgendwie so nach Konstanz. Waren doch zwischendurch Scheitern und Misserfolge?
Hauptsächlich. Also immer hauptsächlich. Das, was dann dazwischen war, auch wenn man viel gewinnt, sind natürlich Sachen, die man wieder als Erfolg verbuchen kann. Unabhängig, ob das dann eine Medaille ist oder ob das ein Sprung ist, wo man für Bruchteile von Sekunden die Schwerkraft überlistet. Aber das Verlieren ist ein integraler Bestandteil von der ganzen Reise bis heute. Also es ist auch beim Buchschreiben, also wie oft löscht du dann wieder was? Wie viel Text erscheint nicht von der Rohfassung? Sich vom Text wieder trennen, das kann man alles als Scheitern beurteilen oder einfach nur als Überarbeitung schleifen. Also so gesehen ist es so unsexy zu scheitern oder zu verlieren oder mal hinzufallen. Und gleichzeitig ist es so notwendig. Also das ist für mich dann oft so, da geht es in Unternehmen oft um Feedback-Kulturen und um Fehlerkultur und das ist alles so schön hingeschrieben. Und wenn es dann ein bisschen hinzoomt, sage ich, was ist jetzt mit eurer Fehlerkultur? Jetzt war einer gerade mutig und hat irgendwas ausprobiert und jetzt kriegt gar nicht über den Latz, nur weil er endlich einmal was anderes getan hat, wie es eh schon die letzten 10 Jahre da habe. Also zwischen Theorie und Praxis ist halt ein Riesenunterschied.
Bevor wir jetzt gleich zum Buch kommen, jetzt hast du erzählt von prägenden Erfolgen, von Weltmeisterschaften, von Medaillen, aber auch vom Scheitern zwischendurch oder der Notwendigkeit auch des Verlierens und Scheiterns. In dieser sportlichen Zeit, auf dieser Siegerstraße mit diesen Schlaglöchern, wo du quasi vom Scheitern sprichst, was waren jetzt unabhängig von den Medaillen so die persönlichen Gänsehautmomente?
Die persönlichen Gänsehautmomente sind immer Momente gewesen, wo man Menschen wieder begegnet ist, die einen dann schon geprägt haben. Wo man durch diese Reise, die man geht, wieder auf wen getroffen ist, der einfach wirklich einen Impact gehabt hat auf sich persönlich und dann hat die Reise wieder ein bisschen anders gestaltet werden können. Also ich erinnere mich da an den Werner Dautermann, der einfach, oder davor noch der Baldur Breimel. Das war unser erster Kontakt mit mentalem Training. Das war, glaube ich, in der zweiten Klasse Stamms am Weißensee. Da hat uns der Übungen gezeigt, der Baldur, die sind wir bis heute in der DNA verankert. Und dann triffst du auf Menschen wie einen Dautermann Werner, der da dieses damals völlig skurrile Thema des Qigongs, Energieregulierung, irgendwas daherbringt. Und man übt einfach. Und man merkt, macht schon was mit einem. Und dann gibt's einen Martin Weber, der auf dieser Reise plötzlich dazugekommen ist, der uns wieder weitergebracht hat. Ein unfassbar prägender Mensch war der Günter Gromitschek, der lang Schweizer Trainer war. Dann haben wir Gott sei Dank zu uns holen können ins Team, der uns ewig lang begleitet hat. Den habe ich dann auch wieder ins Team geholt, wieder angefangen habe. der jetzt dem ein Schicksal ereilt ist, das er mit einer unfassbaren Würde erträgt. Aber ja, das uns natürlich alle wieder erinnert, was wirklich wesentlich ist. Also Gänsehautmomente sind tatsächlich die Begegnungen, die Freundschaften, die auf dieser Reise entstehen und die auch gar nicht zwingend bis heute bleiben, sondern die sich dann auch wieder verabschieden. Viele davon sind auch schon gestorben. Also wenn ich jetzt nur an Baldur Breimel denke, an Werner Dautermann, an Weber Martin, Dr. Wenzel damals, die sind alle schon verstorben. Und doch leben sie in uns weiter auf Art und Weise. Und das ist schon schön. Und das ist das wirklich Wertvolle, was man so aus dieser Reise, ob das jetzt Spitzensport ist oder was auch immer ist, was man sich, glaube ich, mitnimmt. Und wenn man sich dessen am Weg schon bewusst ist, ich glaube, dann hat man die Qualität drin, die es eigentlich braucht.
Wann und wie kam jetzt die Idee zu deinem Buch? Keine, beziehungsweise eine Zeit, oder meine Zeit für heute. Wie kam die Idee zu diesem Buch? Du sagst, okay, ich setze mir jetzt hin, 42 Abende lang, mehr oder weniger, also nur die Geschichte für das Buch sich hinzuschreiben, dann heute handschriftlich hinzuschreiben. Wie kam die Idee? Wie kam es dazu?
Also seit meinem ersten Buch, das ich ja 2008 geschrieben habe, über diesen einen Tag, wo ich Olympiasieger werden habe dürfen, wollte ich immer wieder schreiben. Weil das Schreiben per se hat mich wirklich fasziniert. Und ich habe mir lang selber abgehalten, dass ich sage, dieses Jahr geht es nicht aus und jetzt sind die Kinder klar. Und dann ist der Moment gekommen und es sind tatsächlich auch die Familie intern gesagt, schreib bitte endlich wieder ein Buch. Und ich habe aber ein bisschen erahnt, was dranhängt an so einem Buch. Also es ist ja nicht so, da sitze ich mich heute hier und nächste Woche ist fertig. Und dann habe ich gedacht, okay, lass mich jetzt nicht mehr davor kommen und überlegen wir aber einen roten Faden, der mich wieder begeistert, der mir wirklich diesem Projekt hingeben lässt. Und dann ist mir dieses Tagebuch wieder eingefallen. Als Sportler habe ich immer Trainingstagebuch geführt, da habe ich stapelweise diese Notizen daheim. Und habe dann tatsächlich auf der Suche nach einem roten Faden für dieses Buch, habe ich mir gedacht, ich möchte den Leser einerseits mitnehmen in mein Heute und schauen, was er heute überhaupt zu bieten hat. Und habe dann als roten Faden hergenommen, dass ich 42 Tage lang wirklich am Abend vorm Schlafengehen einfach handschriftlich Tagebuch geführt habe und immer schon mit drei Erkenntnissen, Themen am Ende für jeden Tag. Und das ist im Herbst 24 passiert und habe dann mit 1. Jänner 25, wobei ich nicht so ein richtiger Freak bin, was jetzt Neujahrsgeschichten angeht und so, aber das war mein Startschuss, habe ich gesagt, mache ich einen Tag nach anderen wieder auf und schreibe zu diesen Themen, indem ich wieder eintauche zum Thema und habe dann versucht, jedes Thema abzuschließen mit einer Frage, mit einer Einladung, mit einer Haltung, die man einnehmen kann oder nicht. Und daraus sind 520 Seiten entstanden. Und ich habe richtig erfreut, weil ich wollte nie ein Buch schreiben fürs Buchregal. Also, dass nicht nur ein Buch mehr im Buchregal landet, sondern ich wollte eigentlich ein Buch schreiben fürs Nachkastel. Und das, was ich jetzt schon an Rückmeldungen kriege zu dem Buch, ist tatsächlich, und ich habe jetzt gerade so echt viel Fotos gekriegt von Nachtkästchen, wo das Buch liegt und habe wirklich so wirklich berührende Rückmeldungen zum Inhalt des Buches. Und das Buch gehört in jede Familie. Ein älterer Mann, den ich gar nicht kenne, hat mir geschrieben, er hat so viele Bücher zu Hause und er ist ein bisschen traurig, dass er das Buch erst jetzt empfunden hat. Aber jetzt ist immer der beste Zeitpunkt. Ich habe auch Freude mit dem Buch. Ich habe immer gesagt, das Buch schreibe ich in erster Linie für mich, dann für meine zwei Kinder und dann für jeden, der mitlesen möchte. Und ich habe auch gesagt, das Buch wird erst in Druck gehen, wenn es für mich passt. Und das ist meine Referenz gewesen, mein Referenzwert. Wenn es für mich passt, dann gebe ich es ab. Und das hat 900 Stunden ungefähr in Anspruch genommen. Und das nebenberuflich, das war eigentlich die Herausforderung, weil wer möchte sich leisten, dass er jetzt nur ein Jahr lang
Buch schreibt? Ja. Kenne ich von dir.
Ja. Und du brauchst es ja auch, als Inspiration brauchst du den Austausch und den Ausgleich. Und also kannst du nicht nur die zurückziehen und dann ein Buch schreiben. Und von dem her habe ich echt eine Freude, weil das ein gutes Gefühl ist, wenn das, was da drin steht, erstens ist es ein gutes Gefühl, weil es mit einem selber was macht, so ein Buch schreiben. Jeder, der schon mal ein Buch geschrieben hat, der weiß, dass er vorangefangen hat, und wenn das Buch fertig ist, dann ist man ein anderer Mensch. Und dahingehend habe ich Freude mit dem Buch. Ich freue mich auch, dass meine Kinder irgendwann einmal, die haben jetzt natürlich mitgekriegt, wie das Buch entsteht und sind jetzt ehrlicherweise ein bisschen gesättigt von dem Thema Buch. Aber ich freue mich trotzdem, dass sie mir irgendwann später einmal drin blättern können und einlesen. Und sie lieben es zu lesen, aber halt andere Bücher. Und gleichzeitig habe ich natürlich viele Sachen mit einer ganz direkt abgestimmt, ob das passt, so wie das da drin steht. Weil sie natürlich in die Tagebucheintragungen ihren Part haben. Und das ist ein gutes Gefühl, das bleibt. Also dieses Buch, da geht jetzt einmal nichts mehr verloren, was da drin steht. Und dafür war es schon wert.
Wie hast du denn diesen Sprung geschafft? Du hast ja quasi 42 Tage lang so tagebuchähnlich deine persönlichen Notizen gemacht. Wie hast du dann diesen Sprung oder diese Transformation geschafft von den persönlichen Notizen? Ich schreibe jetzt für mich, das zu transformieren in ein Buch, das quasi jeder Fremde lesen kann und soll.
Gute Frage. Ich glaube, ein Riesenvorteil war wahrscheinlich, dass ich mir so ein paar Fragen einfach nicht gestellt habe. Also ich habe tatsächlich diese Tagebucheintragung, also ich habe schon gemerkt, wenn ich wieder am Abend Tagebuch schreibe, macht das was mit meinem Heute. Das heißt, am Abend Tagebuch zu schreiben, zu wissen, ich schreibe am Abend wieder Tagebuch, wieso sollte ich den Tag dann einfach vorbeihuschen lassen oder wegwischen? Also man ist irgendwie mehr dabei bei dem Heute. Am Abend festzustellen, ich war heute nicht dabei bei dem Tag, ist auch eine super Erkenntnis, weil du hast nächsten Tag, ist wieder heute, hast sofort wieder die Möglichkeit, dass du wieder dabei bist. Das heißt, ich habe festgestellt, das heute Tagebuch hat einen Einfluss auf die Qualität von meinem Heute. Das heißt, eine Perspektive, was das Buch einnimmt, ist, dass das Buch schon eine Einladung ausspricht an den Leser, schreib doch wieder mal Tagebuch. Und schau, wie es dir damit geht. Und auch da habe ich viele Erfahrungsberichte schon, wie die unterschiedlichen Strategien sind von Leuten, die wieder beginnen, Tagebuch zu schreiben. Also skurrile Sachen zum Teil. Und dann aber diese Themen, die ja dieser Tag hergibt, also die habe ich mir nicht, die sind ja nicht erfunden, sondern die sind ja, die hat einfach dieser Tag hervorgebracht. Warum ich mir ausgerechnet drei Themen pro Tag war eh engagiert. Also ich habe mir das auch nicht hochgerechnet, dass das am Ende tatsächlich 126 Themen sind. Eins ist mir zu wenig vorgekommen, zwei war irgendwie komisch und so sind wahrscheinlich drei entstanden. Aber es zeigt schon, was für Fülle in so einem Heute drinsteckt. Und wie schade es ist, wenn wir immer alles auf später delegieren oder verschirmen oder uns nur an der Vergangenheit orientieren, sondern das Heute ist so voll und so lebendig und so, ja, es ist einfach alles da. Also im Heute ist alles da. Und demnach sind auch diese 126 Themen nicht, ich habe nicht das Gefühl, ich bin fertig. Also ich hätte noch viele Themen gehabt, über die ich gerne geschrieben hätte, aber der Rahmen waren halt für mich diese 42 Tage, damit es einen Anfang gibt und ein Ende gibt. Und dann habe ich das sehr genossen, wieder das Thema wie einen Schatz zu bergen und dann mich einzulassen auf das Thema und meine Erfahrung, mein Erfahrungswissen da einzubringen. Auf eine Art und Weise, die sehr leicht verständlich daherkommt, die immer Einladung ausspricht und nie so, also meine Intention war nie, den erhobenen Zeigefinger braucht, ist der Kim im ganzen Buch nicht vor. Und es ist auch kein Buch, was man von A bis Z durcharbeiten soll, sondern es ist vielmehr in kleinen Dosen zu konsumieren, so diese Idee, dass, wenn du das eilig hast, beeil dich langsam. Das ist so das, was mich fasziniert und wo ich selber wirklich gern hingreife und wieder was aufschlage und mich selber wieder inspirieren lasse. Und was auch wichtig ist, es ist ja nicht so, dass ich mit den Themen durch bin. Also ich bin mittendrin am Üben. Und das ist eigentlich, die Sachen sind wir nie fertig. Und das ist das Schöne, dass wir da einfach voll weiter üben dürfen.
Du hast es öfter betont, 42 Tage. Warum gerade 42? Warum nicht 30 oder... Warum kurz 42?
Ja, da bin ich ein bisschen, wie soll man sagen, in der Sportwissenschaft weiß man, dass wenn man jetzt einen Test macht und dann endet das Training wieder, braucht es ungefähr 6 Wochen, dass man adaptiert, dass man wirklich der Muskel, dass sie was tut, dass sie in der Zelle was tut. Und daraus eigentlich diese 6 Wochen, die Fastenzeit mit ihren 40 Tage, wenn man die Sonntage dazu nimmt, bist du bei 45 Tagen oder was. Aber darum habe ich mich einfach auf diese diesen Zeitraum mehr oder weniger definiert, um eben diesen Rahmen zu haben. Weil ich kann ja nicht ein Leben lang Tagebuch führen, dann entsteht auch kein Buch draus. Aber so ein Beginn und ein Ende und ich schreibe auch, also ich schreibe wieder Tagebuch und ich liebe es und ich habe meine Füllfeder und mein weißes, also weißes, es ist so naturweiß eingebunden in ein Lederband und da schreibe ich in unterschiedlichen Intensitäten, aber auch in unterschiedlichen Umfängen. Manchmal ist es vielleicht nur ein Wort, was der da kriegt. Aber das Wort möchte ich, das bleibt. Dass wenn ich eine Plattel, und viel wichtiger beim Tagebuch schreiben, ist das Schreiben per se, weniger das Nachlesen, ehrlicherweise. Also ich finde, das Schreiben ist viel wichtiger, wie das Nachlesen. Ich hab eine spannende Erfahrung machen dürfen im Vorfeld, wo ich mit einem Unternehmen gearbeitet habe, wo man in der Entstehung des Buches, da habe ich die Einladung ausgesprochen, dann einfach 3 Wochen davor Tagebuch schreiben anfangen, dann haben wir unser Training und dann schauen wir, dass wir 3 Wochen später wieder üben. Und die Rückmeldungen habe ich mir natürlich geholt. Und die Strategien der Menschen sind wirklich erstaunlich. Also manche schreiben Tagebuch und finden es großartig und schreiben auch bis heute Tagebuch. Andere sagen einfach von Haus aus so reflexartig, nein, das ist nichts für mich. Andere können sich mit der Handschrift gar nichts mehr anfangen, aber es ist auch komisch. Also Handschrift hat für mich so was Verbindliches, so was ist wie barfuß gehen eigentlich. Das ist was anderes, als wie wenn ich auf der Autobahn einfach dahin laufe. Und eine andere Strategie war, dass es schreibt jemand wieder Tagebuch und dann liest er sich das nach einer Woche mal durch und denkt sich, was steht da drinnen eigentlich? Was lebe ich eigentlich für Leben? Und entscheidet dann für sich, also ich möchte mir das einfach nicht mehr durchlesen müssen. Und entscheidet dann höre ich einfach auf, Tagebuch schreiben. Also man ändert nichts am Leben, aber man schreibt einfach nicht mehr Tagebuch, damit man einfach sich nicht mit dem auseinandersetzen muss, wie ein heute nach dem anderen einfach wegfällt eigentlich. Also die Strategien sind, glaube ich, gleich kreativ wie die Menschheit generell, aber ist schon zum Teil erstaunlich, was die Auslese dann ist. Und ja, jeder wie er mag.
Jedes Kapitel endet bei dir quasi mit einer Frage, einer Einladung und einer Haltung. Warum gerade dieses Dreieck? Was willst du beim Leser damit bewirken?
Naja, ich habe natürlich festgestellt, es hat sich ja so viel verändert von meinem ersten Buch. Jetzt sind 17 Jahre vergangen, also was vor 17 Jahren es noch nicht gegeben hat. Es scheitert ja heutzutage nicht mehr am Wissen. Also das Wissen ist quasi online verfügbar. Wenn du einen Internetzugang hast, kannst du das ganze weltweite Wissen, bist du direkt angedockt. Die Frage ist, ob man das alles wissen will. Also es scheitert ja nicht am Wissen, sondern es scheitert eigentlich, was machen wir mit dem Wissen? Also wenn wir Auto fahren und jede Auto fährt, haben wir uns irgendeinen Podcast rein und die Leute in der Kraft kommen, dann sie wollen nicht was alles hören. Ich stelle mir die Frage, was tut er jetzt eigentlich? Tut er jetzt trainieren, ist in Verbindung mit dem Körper oder wollen wir alles gleichzeitig machen? Also es ist so viel Wissen da und wir machen so wenig mit dem Wissen. Und die Idee war einfach, dass ich wirklich den Leser eine Einladung ausspreche und sage, erstens, das Buch hat zwar 520 Seiten und das ist schon mutig, ein Buch mit 520 Seiten schreiben.
Ja, definitiv.
Aber ich traue es dem Leser zu. Und zwar natürlich über die Struktur, die das Buch hat, ist es auch wirklich bekömmlich, sage ich einmal. Und damit es noch bekömmlicher wird, ist die Einladung auch, dass man jedes Kapitel abschließt mit einer Frage. Und man kann sich eine Frage stellen oder auch nicht. Und man kann sich eine Frage stellen und sie auf eine Antwort einlassen oder auch nicht. Und ich spreche eine Einladung aus. Und man kann eine Einladung annehmen oder auch nicht. Und eine Haltung kann man einnehmen oder halt nicht. Also man kann durchs Leben weiterlatschen, ist okay, oder man denkt sich, hey, eigentlich möchte ich eher das Prinzip, so wie du gehst, so geht es dir, üben. Und deshalb war dieser Abschluss jedes Kapitels die Idee, dass man das nochmal ein bisschen verdichtet und den Leser tatsächlich eine Einladung ausspricht von sich zu sich, von mir zu mir.
Ich habe gelesen, dass du ganz klar sagst, das Buch ist kein Motivationsratgeber. Das klingt so wie eine klare Abgrenzung. Gegen was?
Ich wäre immer noch, es ist interessant, weil wie ich angefangen habe, so nach meinem ersten Buch, waren ganz viele Anfragen, sicher 90% für Motivationsvortrag. Die Themen haben sich dann über die Jahre wirklich verändert. jetzt poppen die Motivationsthemen eher wieder auf. Ich halte nichts von Motivation von extern. Also das ist immer das bekannte Strohfeuer. Das ist zu wenig. Wenn die einzige Motivation ist, das Buch zu schreiben, wer für extern gesagt hat, schreibt das Buch, chancenlos. Wie wirst du 900 Stunden investieren in was, was nicht von deinem Innersten rauskommt? Und deshalb heute von diesen externen Motivationsstrohfeuern relativ wenig. Was ich natürlich schon mache, ist, dass ich die Menschen eine Einladung ausspreche, sie ermutige, sie bestärke, dass sie hinzoomen und sagen, was ist meins? Und habe ich den Mut, dass ich so meins auch wirklich ins Leben bringe? Und wenn dieses Warum dann klar ist, dann brauche ich mich auch nicht mehr in der Früh motivieren, dass ich aufstehe, sondern dann ist es logisch, dass ich aufstehe und dass ich mich wieder hinstelle zum Schreibtisch und den Durchfluss einfach ermögliche. Und deshalb wieder ein bisschen eine Unterscheidung machen, damit die Erwartungshaltung des Lesers eine andere ist. Und gleichzeitig kriege ich natürlich jetzt schon viel Rückmeldungen, dass sie zum Beispiel das Thema des Dranbleibens, seit sie das Buch gelesen haben, einfach komplett anders sehen. Und dass es so einfach geworden ist, dran zu bleiben, an was auch immer. Und es sich selbst wert zu sein. Ja, aber das ist warum. Und wenn ich mir selber wert bin, dann diskutiere ich, was soll ich halt mich bewegen oder nicht, dann ist es logisch, dass wir uns wieder kümmern um uns.
Erfolg und Leistung braucht die Disziplin. Disziplin im Endeffekt in gewisser Form, ich mir jetzt als Nicht-Sportler schon auch als Perfektionismus vorstelle, wobei du ganz klar geschrieben hast, Perfektion ist nicht mein Anspruch, sondern die Entwicklung ist der Antrieb. Warum ist dir diese Aussage so wichtig?
Naja, weil Perfektion so eine Illusion ist eigentlich. Also der perfekte Sprung, ich habe ihn nie zusammengebracht. Aber es war natürlich schon die Idee, sich den perfekten Sprung anzunähern. Das perfekte Rennen, ich habe es nie gehabt. Aber ich wollte einfach irgendwie eins werden mit der Läupen, mit den Übergängen, mit meiner Leistungs-, mit meinem Potenzial, dass ich das umbringe, in Verbindung mit dem Material, das halt gerade zur Verfügung war. Also Perfektion, wenn ich über Perfektion spreche, dann habe ich immer so dieses Bild im Kopf, wenn so ein Blatt im Herbst von den Bäumen runterfällt und so ganz bündig sie stapelt. Tut's aber nicht. Also die Natur ist perfekt, aber die Blätter sind bei weitem nicht bündig. Die liegen einfach irgendwie da und es ist gut so, wie es ist. Und deshalb ist Perfektion nicht der Anspruch, Entwicklung der Antrieb. Und das war auch mein Zugang zum Buch. Also ich hab ganz lang niemandem darüber erzählt, was der rote Faden des Buches ist. Ich habe ganz lang gar nicht reinlesen lassen. Ich habe dann sehr auserwählt ein paar reinlesen lassen. Da habe ich von ein paar heute noch kein Feedback. Aber andere wenige haben sehr fundiert Feedback gegeben. Und das habe ich dann auch gut einflechten können. Noch. Und waren wertvolle Hinweise. Aber am Ende ist es dann die Eigenverantwortung, wo ich sage, hey, so passt für mich. Und wenn es 10 Leute fragst, sagen der 10 Leute, wer liest heute noch 520 Seiten? Das habe ich ganz oft gehört. Schreib doch, mach doch 2 Bücher draus. Nein, ich will dann auch wieder, dass das Buch, das muss dann auch fertig. Ich habe keinen Bock, das jetzt irgendwo teilen. Also wie das, sich selber da zu vertrauen, den eigenen Weg zu vertrauen und es so machen, wie es für mich passt und nicht, man kann es ja sowieso nicht der ganzen Welt recht machen. Und das ist auch nicht der Anspruch und schon gar nicht von so einem Buch. Aber wenn es für einen selber passt, liegt man meines Erachtens nicht so falsch. Und das ist auch die Ermutigung, die das Buch auch zum Ausdruck bringen möchte. Nimm dir doch wieder Zeit für heute. Und streich doch mit diesem, ich habe heute keine Zeit heute. Nein, das geht sich heute nicht aus. Streich doch dieses Keine einfach durch. Ja. Und dieses durchgestrichene Keine sind für mich diese Ausreden, die so mannigfaltig uns das heute immer wieder verunglimpfen. Und drum dieses, auch der Titel, der ist am Weg entstanden. Also es gibt dann so Phasen, wo du Titel, machst du mal so ein Brainstorming und plötzlich war dieses keine Zeit für heute. Das war da, aber es war sofort da durchgestrichen. Das keine muss durchgestrichen sein und das sind die Ausreden. Und dann ist logisch, was überbleibt. Und daraus ergibt sich dann eigentlich die Einladung ans Heute.
Jetzt sind es 126 Kapitel, das klingt jetzt wuchtig, aber es ist ja wirklich sehr leicht zu lesen in den guten Dosen, die du gesagt hast. Wenn jetzt jemand sich fragt, okay, 126 Kapitel, bevor ich anfange zu lesen, was wäre aus deiner Sicht so der wichtigste Tipp, der wichtigste kleine Gedanke aus dem Buch für jemanden, der für sich sagt, hey, ich stecke gerade im Hamsterrad irgendwie drin. Bevor ich damit anfange, kann mir der Felix einen Tipp geben?
Also, was tatsächlich wichtig bei dem Buch ist, ist das Vorwort. Also, der Titel ist wichtig bei einem Buch. Es muss ja hinten was umstehen. Hinten steht quasi das verdichtete Vorwort drin, aber das Vorwort habe ich zum Beispiel ganz am Schluss nochmal komplett reingeschrieben. Weil diese 126 Kapitel einfach in einer bekömmlichen Art und Weise dem Leser eine Änderung aussprechen sollen. Und da steckt genau drin, wie du das handhaben kannst. In kleinen Dosen, wenn du es eilig hast, beeil dich langsam. Du kannst es verfuhren nach hinten lesen, du kannst aber auch ein Kapitel am Tag lesen. Du kannst einfach die finden lassen vom Kapitel. Also es ist nichts, was du alle Serien sehen musst, damit du die 111. auch sehen kannst, sondern lass die wirklich finden. Aber sei es dir wert, ist glaube ich so diese sei es dir wert und beginne. Also dieser erste Schritt, die Norwegen sagen es die Dørstokkmila. Das ist dieser Schritt über die Türschwelle. Dørstok ist die Türschwelle, Mila ist der 10-Kilometer-Lauf. Das ist so ein Kapitel gleich am Anfang, wo es darum geht, das Schwierigste am 10-Kilometer-Lauf ist der Schritt über die Türschwelle. Und ermöglicht dir persönlich diesen Schritt über die Türschwelle und dann greif zum Buch und nimm dir Zeit für heute, weil keine Zeit haben wir dauern. Ja, und dann beginne und dann staune. Wirklich nur staunen.
Jetzt sieht die Öffentlichkeit dich als extrem erfolgreichen Menschen. Du selbst beschreibst dich, aber meine Empfindung ist, als sehr erfüllt erfolgreichen Menschen, der einfach erfüllt und glücklich mit dem ist, was er tut. Wenn du zurückblickst auf diese Jahrzehnte als Sportler, als Unternehmer, als Buchautor, was wäre aus deiner Sicht der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen, die ihren Weg zum persönlichen Erfolg erst finden?
Also mir ist tatsächlich so dieser gesunde und freudvolle Erfolg, das ist für mich so, durch den Filter versuche ich alles durchzulassen. Ein anderer Filter war Erfolg um jeden Preis, habe ich null Bock drauf. Und was ist die Einladung, die Ermutigung, was man junge Menschen aussprechen kann? Ich sage das meine Töchter, sage ich das wahrscheinlich fast jeden Tag. Ich unterstütze euch dabei beim Außerfinden, was wirklich, wirklich deins ist. Da unterstütze ich. Du entdärfst es dann selber. Aber den Mut aufzubringen, Sachen auszuprobieren, die unterschiedlichsten Sachen auszuprobieren, wissen, dass ausprobieren nicht heißt, einmal kurz die Nosen irgendwo reinstecken und dann ist nichts für mich, sondern ausprobieren heißt schon, sich dem einmal hingeben. Und hingeben braucht halt alles, braucht uns als Gesamtkunstwerk. Aber sie eine faire Chance zu geben, herauszufinden, was ist denn wirklich meins. Und zwar unabhängig von diesen tausenden Einsagern, Ausredern, eigenen Ausreden, Zweifeln, Ängsten, was da daherkommen, sondern was ist tief, tief drin im Herzen, wirklich, wirklich meins. Und dann sie auch die Zeit zu geben, zu üben. Und plus, minus, also da, keine Ahnung, das werde in den nächsten 30 Jahren noch werden. Ich sage einmal, plus, minus 10 Jahre werden wir üben dürfen, damit du wirklich sagen kannst, in dem Bereich bin ich jetzt schon ganz gut dabei. Aber du kannst nicht erwarten, Tennis ist meins und dann fängst du üben und da hilft dir die KI auch nicht. Da musst du einfach 10 Jahre Vor- und Rückhand, Aufschlag, Wolle, alles musst du einfach üben. Und dann braucht es eh noch viel Glück und alles. Und das ist meines Erachtens in jedem Unternehmertum so. Und wer den Weg geht und wer bereit ist, den Weg wirklich zu gehen. Und da spuckt es ja all jene aus, die vermeintlich nur pseudomäßig was tun, was halt nur so halb ernst ist. Und darum führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass man das eigene auszufindet.
Welchen Rat sollten junge Menschen ignorieren?
Beim Rat bin ich ja eher dabei, bei den Ratschlägen bin ich ganz weg. Also, was sollte man ignorieren? Alles, was, ich sag, wir haben ja alle Feedback-Instanzen in uns. Der Körper, der die ganze Zeit rückmelden. Das Herz, der die ganze Zeit rückmelden. Der Verstand eh auch. Also je besser wir mit dem Körper in Verbindung sind, mit dem Herz in Verbindung, desto klarer, ruhiger ist der Verstand auch. Hauchen wir doch viel mehr wieder auf diese Instanzen. Und das hängt alles zusammen, glücklicherweise. Also einfach dieses Gesamtkunstwerk Ich, das ist dein treuester Weggefährte. Und wenn du dich um das Gesamtkunstwerk kümmerst, kannst du dich auf den wirklich verlassen. Wenn man natürlich in den Disziplinen betäuben, sabotieren, ignorieren, was es gibt, wenn wir das dauernd üben, dann darf uns auch nicht mehr wundern, dass wir uns auf das nicht verlassen können. Aber dann kann man schon sagen, hey, jetzt, ich möchte das jetzt ausprobieren, das glaube ich ist meins, und dann fange ich an und sage, was sagt mein Herz? Was meldet der Körper rück? Fühle ich mich da in der Kraft oder geht mir die Energie aus allen Öffnungen aus? Und was macht der Verstand? Ist der klar? Ist der ruhig? Ist der strukturiert? Oder hängen sie quasi im Dauerbetrieb auf, im eigenen Server? Also da wieder diese zutiefst analogen Instanzen in uns sich zunutze machen. Das ist, glaube ich, ein Rat, der uns gut begleitet, und alles, was dann von extern daherkommt mit irgendwelchen Interessen, die kann man eher ignorieren.
Wenn du an einem beliebigen Ort ein Plakat aufhängen könntest mit einem beliebigen Inhalt, wo würdest du es aufhängen, was würdest du da aufschreiben?
Ich würde wahrscheinlich auf dem Spiegel aufschreiben, keine Zeit für heute. Aber das keine einfach durchstreichen. Und dann ist wurscht, wo du bist. Und dann wärst du erinnert. Dann wärst du erinnert, dass es ist schon dran hinzuschauen. Also wir sind ja so gut, wenn wir wegschauen. Einfach, heute nicht. Sondern wirklich dieses Hinschauen und sich wieder erinnern, hey, um was geht's eigentlich wirklich? Und dann bleibt halt wieder Zeit für heute über. Und alle Ziele in der Zukunft, egal wie weit sie weg sind, wir werden uns nur wieder einen Schritt annähern können, wenn wir das heute wieder nutzen. Alle Vorhaben, alle Ideen, wir haben nur das heute, dass wir es wirklich ins Leben bringen. Und wenn wir das heute verstreichen lassen, ist es auch weg, auf Lebzeiten. Das kommt nicht mehr. Das ist einfach weg. Das ist wie ein Trainingstag, den du als Athlet hergibst, den schenkst du einfach an Gegner. Der ist weg. Den kannst du nicht mehr zurückholen. Das hilft dir nicht, wenn du am nächsten Tag doppelt so viel trainierst. Das geht sich nicht aus. Also, das war wahrscheinlich das Plakat, was ich mir, glaube ich, ich habe so ein Lesezeichen, das werden wir wahrscheinlich irgendwie aufgetackern, aufgekleben auf dem Spiegel.
Was ist eine deiner vielleicht auch absurden Eigenschaften, auf die du auf gar keinen Fall verzichten möchtest?
Es ist wahrscheinlich tatsächlich also ich halte mich persönlich nicht für konsequent oder für diszipliniert, aber ich habe einen Weg gefunden, wie man es relativ einfach macht, doch diszipliniert im herkömmlichen Sinn, konsequent im herkömmlichen Sinn zu sein. Und das mag für manche völlig skurril sein, dass man, keine Ahnung, an einem Tag, wo man sich ausschlafen könnte, einfach trotzdem in der Früh aufsteht, eine Stunde früher wie notwendig und einfach seine Übungen macht, damit man wie ein Musikinstrument nicht sich Glück, Pech und Zufall ausliefert, ob man jetzt gerade gestimmt ist oder nicht, sondern dass man sich einfach da wirklich drum kümmert und sagt, und so möchte ich meinen Tag anfangen. Und das kann, wer mich da von extern beobachtet, sagt, was ist das für ein sturer Hund, was ist das für ein
disziplinierter
Teufel. Nein, ich bin mir es einfach wert. Also ich möchte mir diese Tugend, es mir selbst wert zu sein, das möchte ich mir erhalten. Und da hoffe ich, dass ich dem Glück auch, ja, immer wieder eine freundliche Einladung aussprechen kann, und mit diesem Ritual, mit dieser Morgenroutine ist ja immer diese Dankbarkeit integraler Bestandteil. Und diese Dankbarkeit tragt mir einfach auch wirklich jetzt schon sehr lang durch mein Leben, und die möchte ich mir auch erhalten, und die kümmere ich mir auch, und das ist auch nichts, was, also das kann man schon proaktiv angehen, und das versuche ich.
Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Bei vermeintlichen Aufträgen, wo ich merke, das ist eigentlich ein vergifteter Auftrag von Anfang an. Da muss ich sagen, gelingt es mir ganz leicht, Nein zu sagen. Es ist auch ganz erstaunlich, weil es sind ja tatsächlich jetzt gerade in der Entstehung des Buches und gerade mit der Veröffentlichung habe ich natürlich meinen Posteingang bei weitem nicht mehr handeln können. Also das waren einfach, da habe ich jetzt über den Jahreswechsel habe ich mir von 550 Mails im Posteingang auf 60 Mails runtergearbeitet. Ich hätte schon wieder Widmung brauchen. Aber ich versuche dann schon, also ich habe Wertschätzung zu jeder Anfrage, was da reinkommt. Aber ich komme ja nicht jedem Thema annehmen. Also die Zeit habe ich einfach nicht. Jetzt der Tag hat 24 Stunden, hat es auch heute und davon gibt es wieder 365 im Jahr. Und meine Ressourcen sind insofern begrenzt, weil immer Ressourcen auch zur Verfügung stehen, die ich für mich selber brauche und für Family brauche und so. Also auch da habe ich eine Instanz in mir, die immer mich gut durchroutet. Das ist jetzt, das kann man auch ruhiger mal runterfallen lassen. Und wenn es tatsächlich sein will, dann wird es irgendwie auch schon wieder aufverhieven. Oder es begegnet mir noch mehr Art und Weise. Also da auch nicht besser, wenn man halt einmal keine Antwort kriegt, weil es geht sich nicht aus und ich muss mich dann auch wieder fokussieren.
Stichwort fokussieren ist gut. Jetzt erfolgreicher Unternehmer, Speaker, Buchautor, du bist ja auf vielen Hochzeiten quasi unterwegs. Was hilft dir da so ganz klar fokussiert zu bleiben, dass du immer diesen entspannten, relaxten und eben ganz klar fokussierten Eindruck auch hast und gibst?
Was hilft mir da dabei? Also tatsächlich die Reduzierung auf das Heute, das hilft mir. Also wann immer ich habe auch beim Buch das Gefühl gehabt, 100, du machst irgendwann die Hochrechnung, 160 Themen und du möchtest im Herbst fertig sein. Und fällt mir zu jedem Heute, fällt mir zum 37. Heute auch noch, also fällt mir zu dem Thema dann auch noch was ein. Und wiederholt sich das 36. Thema vielleicht mit dem dritten. Also das sind Gedanken, die hat man, wenn man gerade vorausgaloppiert, sprich zu viel in die Zukunft denkt oder sie noch in der Vergangenheit verhaftet ist. Und ich habe mich dann schon dabei ertappt, wenn ich mich nur auf das Heute reduziere, geht es wunderbar aus. Also dann ist auch wieder alles da gewesen. Und dann ist okay, dann macht er keine Sorgen über das, was kommen wird, sondern ein Heute nach einem. Und wenn ich richtig viel zu tun habe, und daraus entsteht auch dieser Begriff, beeil dich langsam, das macht es ein bisschen, das macht die Geschwindigkeit des Alltags ein bisschen bekömmlicher für mich. Und das erinnert mich einfach daran, hey, einen Schritt nach einem machen, einen heute nach einem. Und dann geht es aus. Und natürlich braucht es ein bisschen eine Idee und eine Planung, was, du kannst jetzt nicht heute alles zusagen, was dann in 3 Monaten gelten wird. Aber das ist halt auch, es bringt wahrscheinlich, ist schon ein Vorteil der Erfahrung dann, wo man sagt, okay, alles geht sich nicht aus und wer will, wird eh einen Termin auch finden. Und von dem her ist es eigentlich die Reduzierung aufs Heute macht es für mich möglich zu fokussieren, beziehungsweise die Fokussierung aufs Heute macht es auch, das gibt mir das Gefühl, das geht sich aus. Also das ist zu meistern. Und einen Schritt nach unten. Und die Qualität des Schrittes. Also am Berg ist gar nicht die Qualität des Weges, sondern des einzelnen Schrittes so entscheidend. Ein Fehltritt geht sich schon nicht aus. Sondern die Qualität des Schrittes, einen nach einem. Und dann hast du Qualität auf dieser Reise, mit der ich zufrieden bin und das passt.
Zeit für heute. Wenn das Leben morgen vorbei wäre, wie würde denn heute noch ausschauen?
Genau gleich, wie es jetzt ausschaut, also ich werde heute wieder heimfahren und ich werde ein paar Sachen noch erledigen im Büro, was ausgemacht sind. Dann werde ich mich bewegen gehen und dann werde ich mit meinen Kindern was Abend essen. Und ihnen am Abend wieder sagen, ich unterstütze euch bei dem, beim Außerfinden, was wirklich, wirklich, wirklich da wird. Also im Grunde nichts, was ich nicht so machen würde, weil also alles gut.
Wie definierst du für dich persönlich Glück?
Wenn es tatsächlich gelingt, dass wir präsent sind. Ich glaube, da ist das Glück auch daheim. Also wenn wir jetzt da sind und mehr geht jetzt gerade nicht. Also das ist Glück und das ist auch das, um was meines Erachtens wahrscheinlich im Leben geht. Es ist jetzt völlig, jetzt ist es völlig irrelevant, was morgen ist. Wenn ich jetzt die Zeit nutze und da denke, was morgen ist, ja, dann habe ich meine Pläne, wo ich wieder sein werde und so. Aber ich brauche morgen dann eher wieder die Präsenz, damit ich morgen dann dort bin, wo ich halt dann bin. Das heißt, Glück ist, wenn mir persönlich das bewusst ist, dass das, was ich jetzt mache, das ist Leben. Nicht mehr, nicht weniger. Und das ist gut so.
Jetzt blicken wir zurück auf ein halbes Jahrhundert, Felix Gottwald. Bist du bald 50. Auf Weltmeisterschaften, Olympiasiege, Medaillen ohne Ende, auf zwei Bücher. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Felix Gottwald? Was war dem so besonders? Was sollte man antworten?
Nein, das ist eine gute Frage. Also das Gute ist einmal, dass tatsächlich zwei Bücher gibt, wo man schon mal drin nachlesen kann. Das bleibt einmal. Wer war der Felix Gottwald? Der Felix Gottwald war einer, der schon die Menschen im Herzen berührt hat.